Also mir geht es ja nicht um diese Fußbadewannen, die in mancher Leuts Garten stehen, die 50 Zentimeter Durchmesser in der Runde haben. Darum geht es mir nicht primär. Mir geht es tatsächlich um unnötige Wassernutzung und diese Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen, die dann eben darunter leiden müssten, wenn ich zu viel da verbrauche. Da eben eine neue Rücksichtnahme in die Bevölkerung, in die einzelnen Anspruchsgruppen, genauso aber auch in die gewerblichen Betriebe und in die Industriebetriebe reinkriegen. Ich kann nicht als Industriemanager sagen, Industrie first und alles, was danach kommt, inklusive der Kleingärtner, die ihre rote Beete irgendwann nochmal gießen möchten, sind mir Schnuppe. So kann ich ja auch nicht. Also wir müssen viel mehr aufeinander achten.
Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ich bin heute mal wieder im Landtag in Nordrhein-Westfalen und ich habe einen sehr spannenden Gast zu unserem Zentralthema heute, über das wir öfter sprechen, und zwar Wasser. Aber nicht nur die Trinkwasserversorgung, sondern Wasser insgesamt in allen seinen Facetten. Wir haben vor etwa anderthalb Jahren mal über die Wasserenquete gesprochen. Das ist eine ganz spezielle Einrichtung im Landtag NRW, die sich sehr umfassend mit dem Thema Wasser befasst und mit den vielen Implikationen und den Punkten, die es dabei gibt. Ich freue mich heute mit Julia Karle Hausmann zu sprechen, Mitglied des Landtages, SPD-Fraktion. Sie wird sich gleich auch selbst nochmal kurz vorstellen. Sie ist eine absolute Expertin in dem Bereich und sie ist von Anfang an dabei in der Enquete und sie wird uns hoffentlich ein paar Insights aus der Enquete erzählen, soweit das denn im Moment schon möglich ist. Ansonsten kennen wir ja den Antrag. Wir sind ja auch selbst als Sachverständige dabei gewesen bei Gelsenwasser, zweimal zumindest. Insofern ist vielen von euch das Thema sicherlich nicht unbekannt. Frau Julia Karle Hausmann, sie ist Diplom-Ingenieurin in der Krankenhaus- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie. Sie hat viel gemacht. Sie ist Diplom-Kauffrau für Personal und Organisation, hat einen Master in Mediation, Fachrichtung Wirtschaft. Das ist sie da sehr breit aufgestellt. Sie war tätig unter anderem im Kraftwerksbau im weitesten Sinne. Und dann ist sie außerdem natürlich Politikerin. Sie ist in der Kommunalpolitik in Essen sehr lange aktiv und ist jetzt seit 2022, seit der letzten Landtagswahl, Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen mit ihrem Wahlkreis in Essen. Sie ist hier stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses oder in der Langfassung Ausschuss für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume. Und sie ist außerdem Sprecherin der Enquete-Kommission 3 Wasser in der Klimakrise. Liebe Julia, ich freue mich, dass ich heute bei euch hier sein kann.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du gekommen bist.
Julia, vielleicht vorab, was machst du so? Zumindest wir haben ja gehört, was du alles so vieles gemacht hast. Aber was machst du im Moment, wenn du nicht politisch gerade aktiv bist?
Also ich habe ein gut funktionierendes Familienleben, das sich aber wegen der Politik natürlich ziemlich eingeschränkt hat. Aber ich bin sehr, sehr gern im Wald in meinen freien Zeiten. Ich bin sehr gern in der Natur. Ich komme ziemlich weit rum, was das angeht und genieße das sehr, mal die Ruhe draußen zu haben, bei langen Spaziergängen, bei langen Abenden im Wald, wie auch immer. Das macht mir richtig Spaß und da komme ich auch wirklich zur Ruhe.
Wald ist auch sowieso ein Fokusthema von dir, hatten wir ja vorhin auch mal drüber gesprochen. War mir bei dem Lebenslauf, muss ich gestehen, gar nicht so bewusst. Wie kommt das?
Also prinzipiell bin ich nicht immer im Ruhrgebiet ansässig gewesen. Ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen und habe da in einem relativ kleinen Ort, in einer kleinen Stadt Brakel, bin ich aufgewachsen und habe da sehr viel von Natur und Umwelt halt mitbekommen. Mein Vater war Schreinermeister und hat uns auch viel mit Holz und so weiter, beigebracht. Das war eben ganz normales Familienleben, dass wir genau wussten, welche Bäume wo wachsen und warum der Wald schützenswert ist und so weiter. Als ich dann nach Essen gezogen bin, bin ich irgendwann in den Regionalverband Ruhr gewählt worden über die Kommunalpolitik und bin da in den Ausschuss Ruhr-Grün reingerutscht, der sich mit den Liegenschaften des Regionalverbandes in Waldsachen und landwirtschaftlichen Flächen beschäftigt. Und da habe ich mich sehr tief reingegraben und das hat mich jetzt auch hier ein bisschen getragen, dass ich hier für die SPD-Fraktion im Landtag für alle forstpolitischen Themen, jagdpolitischen Themen und eben auch Landwirtschaft sprechen darf.
RVR ist eine spannende Institution.
Definitiv.
Ich werde nächste Woche Dienstag ist eine Veranstaltung klimaneutral Ruhr. Da werde ich im Anschluss auch ein Gespräch mit Gerald Dün führen.
Ja, wunderbar.
Witziger Zufall, der wird sicherlich nur ein bisschen mehr über den RVR erzählen.
Ach, bestimmt. Und da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Sachen zu erzählen. Das ist ja auch ein unheimlich schlagkräftiger Verband, wenn man es so richtig aufführt, wie man es jetzt macht.
Absolut. Was ich spannend finde, aber eigentlich immer mittlerweile finde, ist das Thema Studium nebenher. Du hast ja sozusagen berufsbegleitend das Ganze gemacht. Auch deswegen muss ich gestehen, weil ich das selbst vor 3 Jahren etwa abgeschlossen habe und gemacht habe mit BWL und dass da einen Eindruck dafür habe, wie das so ist. Warum hast du das gemacht oder wie war das für dich?
Also das erste Studium Biotechnologie als Ingenieurin habe ich ganz normal gemacht als junge Studentin ohne Familie und habe dann angefangen zu arbeiten und dann ist mir die Familienplanung ein bisschen dazwischen gegrätscht. Deshalb habe ich in der Zeit gedacht, also nur zu Hause sein, weil ich in der Zeit auch tatsächlich wenig Zeit gehabt hätte, einen Vollzeitjob auszuführen, habe ich dann mich weitergebildet und was man so lesen kann an Büchern, habe ich mir gedacht, kann ich auch direkt mit Zertifikaten verknüpfen und habe dann Studium angefangen, was sich dann allerdings letztlich dann so dargestellt hat, dass ich gerade in der Endphase des Studiums dann morgens um 4 aufgestanden bin, an Prüfungen gearbeitet habe, an Diplomarbeiten gearbeitet habe, dann 7 Uhr Kinder wecken, Kindergarten oder Schule gebracht und so weiter, bis Mittag nochmal weitergelernt und dann Nachmittag war eben dann Familienzeit. Und das habe ich aber die paar Jahre dann durchgehalten und das ging eigentlich ganz gut. Das war nur die Familienphase, das war das Wirtschaftswissenschaftenstudium und das dritte Studium, dann das Konfliktmanagement. Mediation habe ich tatsächlich neben dem Beruf gemacht und dann habe ich tatsächlich die Abende am Schreibtisch verbracht und die Morgende vielleicht auch. Ich bin eher ein Morgenmensch.
Also man kann das ablesen. Ich finde, man sieht ja mittlerweile auch in Lebensläufen auch schon relativ viel über die Leute, finde ich. Und also da kann man sehr sicher sein, dass jemand sehr motiviert ist und entweder morgens früh aufsteht oder abends sehr lange da sitzt. Denn anders ist das nicht möglich. Ne? Es braucht schon viel Disziplin.
Es braucht ziemlich viel Disziplin und es braucht auch den Willen. Also ich habe tatsächlich von frühester Jugend an immer Bock gehabt, was Neues dazu zu lernen und bin auch immer ermutigt worden. Also wenn ich irgendwas nicht weiß, dann wird nachgeguckt, wo es steht. Und das hat mich eben auch, mehr Wissen macht nichts. Und insofern bin ich immer ganz gern unterwegs, mir noch mehr Wissen anzueignen. Und ich finde, so viele spannende Themen sind da, die man alle bearbeiten könnte. Und deshalb habe ich das so gemacht.
Und der zweite Bereich Mediation, ist der hilfreich für Politik eigentlich? Ich würde gerade sagen, ist er, aber naja, kommt drauf an, wie man es lebt. Ne?
Ja. Es gibt mehrere Ebenen in der Politik. Wenn ich hier so den Landtag sehe, wenn wir uns in Gremiensitzungen befinden, die eigentliche Politik, die im Gespräch und im Ausgleich und in der Balance zu suchen ist, also wenn wir uns hier in der SPD abstimmen oder wenn wir uns mit den anderen Fraktionen möglicherweise abstimmen, da ist Mediation und Konfliktmanagement total hilfreich. Was in den großen Plenarsitzungen abgeht, die Reden, die da gehalten werden, die Anträge, die da verhackstückt werden, das hat nichts mehr mit Konfliktmanagement oder sonst irgendwas zu tun. Das geht dann eher darum, dass man sich die Argumente auf den Tisch legt und das dann wieder zurückverweist in die Ausschüsse. Und im Ausschuss kann man dann wieder vernünftig miteinander reden und eine Balance suchen und möglicherweise dann auch neue Wege gehen.
Der Teil ist ja auch eigentlich eher Kommunikation. Ne? Also
total.
Wenn man in Plenum ist, da geht's ja, was auch wichtig ist, an das Senden nach außen. Da geht's um das, sagen wir mal, vielleicht auch ein Stück protokollfest klar zu machen, wo man steht, so ist das auch verständlich zu machen, aber ist ja schon eine andere Art von oder eine andere Disziplin von Politik, habe ich so den Eindruck.
Ja, deshalb sage ich
im Landtag auch so.
Verschiedene Ebenen. Ich kenne das aus der Kommunalpolitik in Essen auch von der Tonlage her ein bisschen anders. Am Anfang im Landtag hatte ich mich ein bisschen schwer.
Also mit Kommunalpolitik, ja.
Ja, also weniger auf Ausgleich bedacht. Ich habe noch nie, also gerade in den Anfangsjahren, die ersten anderthalb, zwei Jahre, habe ich mich echt schwer getan mit der ganz offenen Häme, die da ausgetragen wird. Und da habe ich auch am Anfang wirklich gedacht, ey, komm, wir sind doch alles erwachsene Leute. Warum muss man sich so begegnen? Aber offensichtlich gehört das nach außen hin vor allen Dingen zum polarisierenden Ton, den ich auch nicht gutheiße. Wir polarisieren uns ja immer weiter auf Social Media und so. Ich glaube nicht, dass das gut ist, weder für die Gesellschaft noch für eine politische Auseinandersetzung und dass wir auch damit keinen Fortschritt für alle hinkriegen. Und darum geht's ja eigentlich in der Politik. Aber nichtsdestotrotz, zwischendurch gibt es immer wieder Lichtblicke in Gesprächen mit anderen Fraktionen, mit anderen Leuten da. Bis jetzt komme ich eigentlich mit ganz vielen auch in den anderen Parteien ganz gut aus und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Ich finde das ja persönlich immer wichtig, dass man die Kirche im Dorf lässt und dass man auch so ein bisschen unterscheidet zwischen den Phasen der Politik. Also das finde ich in der Allgemeinpolitik, wo du das gerade ansprichst, so ein bisschen bedenklich gerade, dass man den Eindruck hat, es wird jetzt irgendwie 4 Jahre lang durch Wahlkampf gemacht.
Ja.
Also es gab früher immer so eine Phase, da hat man das gemacht, hat man zugespitzt, da hat man sich auch beschimpft, früher auch im Bundestag. Ich glaube, das war auch ehrlicherweise vor 30, 40 Jahren schon so. Also auch bei den Politikern, die man jetzt so hochhält aus der Vergangenheit. Je älter man wird, desto mehr wird man ja gelobt. Das war auch schon so, dass sie sich damals fies angegangen sind teilweise, aber nur ein halbes Jahr vorher vor der Wahl oder ein Dreivierteljahr oder so.
Oder bei sehr emotionalen Themen, da auch.
Oder bei besonderen, okay, richtig, klar, sicher. Ja. Wenn es um Kernausstieg ging oder sowas, dann war das immer so oder Hartz IV. Aber nicht so, dass man das durchgehend den Eindruck hatte, ne?
Ja, durchgehend und vor allem die Gesellschaft macht mit. Also die Leute draußen machen jetzt mit bei dieser Polarisierung. Ich meine, das Bild eines Politikers oder einer Politikerin ist ja wirklich unterirdisch. Egal, wen man fragt, kommen ja immer die Vorwürfe, Politiker sind korrupt, machen nur alles für die eigene Tasche. Ist überhaupt nicht besser geworden. Und was es eben auch schwierig macht, dass jetzt auch, wenn man versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, über Infostände, über irgendwelche Dialogformate, dass man da so viele Beschimpfungen reingekübelt kriegt, dass man da gar nicht mehr sich mit auseinandersetzen kann. Entweder verteidigt man sich nur oder man lässt es über sich ergehen, aber der richtige Austausch ist nicht mehr wirklich möglich in vielen Fällen und das ist genau das Schädliche. Also ich muss doch verständlich machen, warum ich so argumentiere und ich muss doch mit den Leuten sprechen können und auch denen zuhören können, was die überhaupt meinen, wenn sie sagen, hier Frau Karla Hausmann, hier haben sie aber richtig, richtig Bockmist gebaut und ich muss doch erstmal wissen, was die überhaupt von mir wollen. Aber wenn die von vornherein sagen, Julia, du bist so scheiße, dass wir überhaupt nichts mit dir anfangen können. Was will ich denn da noch mit denen reden? Da ist doch alles zu.
mit so einer Ansage sowieso, ne?
Ja,
also
ja.
Ich finde, muss man auch irgendwie.
Aber es ist passiert. Es passiert und auch die Übergriffe, auch im Stadtbild, werden immer häufiger. Und das haben wir auch in den letzten Wahlkämpfen, auch in Essen, immer häufiger erlebt. Das ist mir auch selbst passiert. Und ich bin ja jetzt auch von Statur oder was auch immer, bin ich ja jetzt nicht das geborene Opfer.
Ja.
Und trotzdem hat mich jemand angegangen. Und das ist wirklich eine Sache, das darf nicht sein. Und das ist, also es gibt so viele Ehrenamtler, die sich wirklich auch positiv für die Stadt einsetzen, für die Menschen einsetzen, die dadurch aber so verschreckt werden, die eben kein dickes Fell haben. Und dickes Fell ist mir auch nicht immer gegeben. Ne?
Das kann ich vollkommen verstehen. Also ich finde es nach wie vor bewundernswert, fand ich aber schon immer, gerade dass man so, wenn man Kommunalpolitik macht, das ist ja auch Ehrenamt.
Ja.
Das muss man ja auch mal bedenken, finde ich, nach draußen. Wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht die richtigen treffen mit den Aussagen, aber das funktioniert ja auch nur, weil Leute sich aufopfern und tatsächlich das machen, on top. Sicherlich ist Landtag und Bundestag nochmal ein bisschen andere Kategorie, da kann man anders drüber reden, aber es ist trotzdem natürlich nicht, kann nicht richtig sein, jemanden persönlich anzugehen dazu.
Richtig, das sehe ich genauso.
Der Begriff des Stadtbilds ist auch gerade gefallen. Mm. Da müssen wir, das schaffen wir heute nicht mehr.
Nee, nein, das war auch
abendfüllend. Das Thema, nein, also wir nehmen gerade zu dem Zeitpunkt auf, wo die Stadtbilddebatte, glaube ich, seit einer Woche rauf und runter läuft.
Richtig.
Ich habe auch manchmal den Eindruck, es gäbe wichtigere Themen.
Definitiv.
Also unter uns, ohne mich jetzt zu sehr aufs Glatteis zu begeben, aber ich finde auch, da muss man die Kirche im Dorf lassen und es ist richtig, über das Thema zu sprechen, aber hier geht es ja nicht um Semantik, sondern hier geht es um Themen, die ja auch alle bezeichnet sind, die auch bekannt sind, die auch, glaube ich, gerade im Ruhrgebiet gespürt werden und die man nicht einfach mit so zwei, drei wordigen Diskussionen einfach so vom Tisch kriegt. Ne?
Jetzt richtig, um Inhalte. Richtig, aber hier sind wir wieder beim Kernthema. Wie kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich nach außen? Wie kommuniziere ich innen? Und dass tatsächlich Probleme da sind, also Bärbel Bass und Sören Link machen das ja in Duisburg, gehen das ja wirklich auch sehr klar und sehr deutlich an.
Doch Sören Link ist das ja auch sehr offensiv angegangen im Wahlkampf.
Richtig, aber er hat sich trotzdem nicht auf irgendeine Rassismusdebatte oder so einlassen brauchen, weil er diese Worte so nicht gebraucht hat. Aber ich stimme dir auch zu, wenn du sagst, lass mal doch die Kirche im Dorf. Ich glaube, diese Empörungsspirale, wir befinden uns ja wirklich alle in einer Dauerempörung.
Das meine ich, genau.
Und das glaube ich, ist auch absolut schädlich für den Diskurs, also für den ehrlichen Diskurs und dass wir überhaupt weiterkommen.
Ja, ja, das ist genau das, was ich meine. Also wenn man schon wieder die Fronten so verhärtet, dass man wieder Gefahr läuft, dass man über die Probleme und über die Lösungen vor allem dann gar nicht mehr so richtig spricht. Ne?
Genau.
Dass man so, glaube ich, auf so einen Pfad rüberkommt. Ja, wir kommen mal jetzt zum Thema Wasser.
ja, das obliegt dir.
Übergang ist gar nicht mal so leicht, aber ich will es mal versuchen. Ich hatte eben den Gedanken Mediation und Wasser-Enquete. Die Enquete ist natürlich nur ein Bereich davon, aber ich finde sie ein sehr spannender, weil das ist alles andere als selbstverständlich, dass man sowas macht im Landtag auch, dass man eine der Rechte, die man hat, eine Enquete zu setzen, auch aufs Wasser setzt.
Ja.
Das war von Astrid Vogelheim, glaube ich, toll, das auch zu machen. Mit all dem, das dazugehört, große Aufmerksamkeit, auch eine große inhaltliche Bearbeitungstiefe, die dort kommt. Und das ist schon toll zu machen. Und dieses ganze Konstrukt Enquete liegt ja auch irgendwo relativ nah im Bereich gedanklich der Mediation, weil es hier ja darum geht, auch langfristige
Konsens-Interessenausgleiche
zu finden.
Ja.
Wie blickst du auf die Wasser-Enquete?
Also erstmal das Instrument einer Enquete, so wie du es gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ein sehr gutes Instrument, weil Enquete heißt ja eigentlich nicht, dass man sich mit Anträgen überzieht, die dann sehr polemisch diskutiert und anschließend wegstimmt oder zustimmt, sondern wir arbeiten ja fachlich und fraktionsübergreifend mit allen Fraktionen an diesem Thema Wasser. Und da gibt es ganz unterschiedliche Unterthemen. Einmal ist zu viel Wasser, das haben wir am Ahrtal gesehen. Einmal ist zu wenig Wasser, das haben wir in den Jahren 18 bis 22 gesehen. Was sind die Auswirkungen? Wie sieht es überhaupt aus mit der Wasserversorgung in Nordrhein-Westfalen? Also wir machen das ja jetzt erstmal nur für Nordrhein-Westfalen, obwohl ich glaube, dass man das tatsächlich auch bundespolitisch mal angreifen müsste. Mhm. Wie sieht die Infrastruktur aus, die sich mit Wasser in ganz vielen Fällen durchs Land zieht? Also wie alt sind die Kanäle beispielsweise? Ich weiß nicht, was Astrid Vogelheim in ihrem Podcast da gesagt hat, aber das sind ganz wichtige Sachen, weil Kanäle, die erneuert werden müssen, weil die jetzt schon über 100 Jahre alt sind, mit der heutigen Infrastruktur korrelieren müssen, aber auch gleichzeitig mit dem, was wir an Genehmigungsverfahren schon seit zig Jahren auf den Weg gebracht haben, was einfach bremst und was die Kosten angeht. Wer bezahlt das denn alles? Bezahlen das die Leute, die das Wasser aus dem Hahn ziehen? Und wenn ich über Verteilungsgerechtigkeit und sowas anfange zu sprechen, dann muss ich auch solche Themen wie, wenn wir eine Dürre haben und das Wasser tatsächlich knapp wird, wer hat denn zuerst Zugriff aufs Wasser? Darf ich dann noch meinen Pool füllen? Oder wäre es besser, wenn die Chemieindustrie in Leverkusen erstmal ans Wasser drankommt? Also das sind jetzt nur polemische Beispiele.
Was ist denn besser?
Ja, das ist eben dieser Interessenausgleich. Du sprachst mit Mediation an. Ich glaube, beide Interessengruppen haben ein großes gesteigertes Interesse. Aber wir müssen dann auch in beiden Interessengruppen, beiden Anspruchsgruppen gucken, dass wir beide Interessen runterregeln. Es kann nicht sein, dass die Industrie vor den Privatverbrauchern gehen, aber es kann auch nicht sein, dass überflüssiger Privatverbrauch dann weiterhin gesponsert wird und die Industrie sich dann weiter einschränken muss. Also wir müssen da eine Möglichkeit finden, eine Balance zu kriegen, wo beide Seiten nicht sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen überziehen können, weil der andere nicht duschen, nicht kochen kann oder eben die Produktion einstellen muss.
Finde ich, denn Nutzungskonkurrenz ist natürlich ein sehr wichtiges und ein zentrales Thema in der Branche. Ja. Ist ja in Berlin auch schon was länger diskutiert, gibt aber auch noch keine hundertprozentige Lösung dafür. Aber lass uns vielleicht mal da kurz dabei bleiben. Ich fand das sehr gut, wie du das jetzt gerade schon formuliert hast, mit dem überflüssigen privaten Verbrauch. Also ich meine, du weißt, dass wir natürlich als Trinkwasserversorger der klaren Auffassung sind, dass die Privatpersonen die Menschen Vorrang haben. Ich glaube auch, dass es rechtlich mittlerweile sehr gesichert ist, dass der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung gilt. Und,
ja,
und dass
definitiv.
Der auch. Und das ist der Punkt dann, der ein bisschen umstritten ist, wenn Leute tatsächlich drüber nachdenken, dass der Vorrang rechtlich grundsätzlich für das gesamte System der öffentlichen Wasserversorgung gilt. Und da ist natürlich dann etwas, was erstmal zumindest auf den ersten Blick deinem Gedanken so ein bisschen widerspricht, zu sagen, ich kann abschichten zwischen Bedeutung von Nutzung, die dahinter sind. Denn das rein technische Problem ist schon alleine, dass wir, wenn wir jetzt eine öffentliche Wasserversorgung haben, ja nicht unterscheiden können als Wasserversorger, was passiert mit dem Tropfen da hinten. Wollen wir auch nicht. Also ist, glaube ich, auch von der Rolle her nicht unsere.
Absolut.
Zu sagen, wir dämmen das ein. Aber wir könnten es sogar gar nicht. Also wir können ja nicht wissen, welcher Verbrauch da hinten genutzt wird, wofür das Wasser genutzt wird. Und wir können noch nicht mal wissen, ist das eine Privatperson oder ist das jetzt eine gewerbliche Nutzung, die dahinter ist. Weil ja da die Welt, also das weißt du von deiner Vita her sowieso auch besser als ich, weil da ja die Welt nicht so eindeutig ist, weil ja dahinter gewerbliche gemischte Nutzungen sind. Jetzt sitzt dann jemand in seiner Kanzlei zu Hause, nutzt das, ist das jetzt gewerblich oder ist das privat? Ist das jetzt Mittelstand? Ist dann Bäcker dahinter und so weiter? 1000 Fragen, die wir faktisch gar nicht gelöst kriegen.
Es geht auch
das
nicht
hieße
um eine
aber
faktische
trotzdem,
Lösung.
Ja genau.
Es geht nicht um eine faktische Lösung, es geht um weitreichende Verabredungen, die wir in der Gesellschaft treffen müssen.
Das müsste man ordnungspolitisch oder besser noch vorher gesellschaftlich einigermaßen im Konsens lösen, was sich eben ziemt und was sich vielleicht nicht ziemt.
Aber dafür brauche ich ein besseres Wissen in der Bevölkerung, wo das Wasser überhaupt herkommt, wie ich das überhaupt in den Wasserkran im dritten Stock kriege. Wie kommt das Wasser dahin? Was für Aufwendungen sind bis dahin entstanden? Und was passiert eigentlich, wenn jetzt Betrieb XY kein Wasser mehr oder viel weniger Wasser ziehen kann als gewerblicher in einer Dürrephase, der dann die Leute auf die Straße setzen muss beziehungsweise arbeitsfrei stellen muss, weil er nicht produzieren kann ohne Wasser? So, und dann haben wir auch dann wieder Auswirkungen auf die arbeitende Bevölkerung, die dann in dem Fall weniger Geld verdient. Also wir müssen uns wirklich in Zeiten von Wasserknappheit, die mit Sicherheit wieder kommen werden. Die Jahre 18 bis 22 waren nur ein Vorgeschmack. Da müssen wir uns darauf einigen und das sollte ein konsensuelles Einigen werden, wo wir Überfluss tatsächlich vermeiden und das müssen wir, oder überflüssige Nutzung vermeiden, so rum ist besser gesagt. Und da müssen wir tatsächlich mehr Wissen in alle Bereiche Nordrhein-Westfalens bringen. Genau in die Privatpersonen, genauso wie in die gewerblichen, in die industriellen Nutzer, damit die wissen, wir sind auch Teil des Ganzen und müssen auch unseren Teil dazu beitragen. Wenn es weniger Wasser geben sollte, müssen wir eben auch gucken, dass wir uns verantwortlich für das Gemeinwohl zeigen. Und um mehr als Gemeinwohl geht es mir generell nicht.
Das ist jetzt dann, den Punkt, den du ansprichst, ist, dass man den Pool nicht füllt.
Zum Beispiel.
Ist ja immer so ein Beispiel, was natürlich sehr zugespitzt ist, was aber sicherlich erstmal jedem einleuchtet, wenn man aber da auch den sozialen Neidfaktor wegbringen muss aus dem Thema, glaube ich. Also bevor man muss man sich bewusst sein, dass man da auch relativ schnell dabei ist zu spalten.
Absolut.
Ich kann mich an die Corona-Zeit erinnern, da hatten viele Nachbarn so einen kleinen Bottich und waren froh, dass sie ihre zwei kleinen Kinder da mal über 30 Grad in diesen Bottich setzen konnten. Das war ja nach der Definition dann auch schon ein Pool von vielen. Braucht viel Wasser, ist aber jetzt auch, wenn man es mal so, wenn man die Realität mal betrachtet, jemand jetzt nicht über seinen 40-Meter-Pool Bahnen pflügt, sondern tatsächlich da nur ein kleines Ding stehen hat mit seinen Kindern, auch schon wieder so, dass ich denke, na ja, das wird keine einfache Diskussion, als Politik zu sagen, das darfst du jetzt demnächst 6 Wochen nicht mehr oder 4.
Also mir geht es ja nicht um diese Fußbadewannen, die in mancher Leute Garten stehen, die 50 Zentimeter Durchmesser in der Runde haben. Mhm. Darum geht es mir nicht primär. Mir geht es tatsächlich um unnötige Wassernutzung und diese Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen, die dann eben darunter leiden müssten, wenn ich zu viel da verbrauche. Da eben eine neue Rücksichtnahme in die Bevölkerung, in die einzelnen Anspruchsgruppen, genauso aber auch in die gewerblichen Betriebe und in die Industriebetriebe reinkriegen. Ich kann nicht als Industriemanager sagen, Industrie first und alles, was danach kommt, inklusive der Kleingärtner, die ihre rote Beete irgendwann nochmal gießen möchten, sind mir Schnuppe. So kann ich auch nicht. Also wir müssen aufeinander, viel mehr aufeinander achten. Hm. Und das ist eben dieser Interessensausgleich, das ist Kommunikation, das ist Konfliktmanagement. Wir reden über nichts anderes als Nutzungskonflikte, wenn es mal hart auf hart kommt. Und Ahrtal, zu viel Wasser, ist genau das Gleiche. Es hat das Ahrtal weggespült. Aber was lernen wir aus
hat
dieser Katastrophe?
Essen übrigens auch, ne? Hattest du da auch das,
Kupferdreh, du, genau, der Dalbach.
Ahrtal ist immer das Schlimme natürlich für alle Leute.
Nein,
sehr bekannte Beispiel, aber wir haben in Essen ja auch
die KWS
gehabt, die 5 Kilometer später weiter unten in der Ruhr waren. Ne?
Die KWS, also Kraftwerksschule, Licht am Dalbachtal. Ich habe aus meinem Bürofenster noch unten einen angeschwemmten Container gesehen von irgendeiner Baustelle, der sich da verkantet hatte auf dem KWS-Gelände, weil der Dalbach so viel weggespült hat. Natürlich, das, aber Ahrtal ist ja mit den Bildern in aller Leuts Hirn, glaube ich, eingebrannt. Hagen wäre ja auch noch so ein großes Beispiel, wo wirklich alles weggeflossen ist in der Zeit.
Wir haben ja Glück gehabt, dass gerade die Kollegen vom Ruhrverband da sehr gut gehandelt haben in der Zeit, wo sehr vorausschauend. Ne?
Ja.
Auch nicht immer zu 100% so, wie man das jetzt nach dem Lehrbuch hätte machen müssen wohl, aber die haben wohl auch Schlimmeres verhindert dadurch. Ne?
Aber auch das ist nicht bei allen in der Bevölkerung angekommen, die damit zu tun haben.
Deswegen sage ich es ja.
Weil wenn ich irgendwie darüber rede oder diese Katastrophe irgendwo beschreibe, sagen die, ja, der Ruhrverband, der hat ja das alles in Schuld. Nee. Ist nicht so.
Nee.
Ne? Und, aber da fehlt einfach das Wissen, da fehlt tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Thema und tatsächlich auch, dass die Leute glauben den Institutionen nicht mehr, wenn die sagen, nee, wir haben eigentlich ganz vernünftig gehandelt, weil wir haben das und das und das schon vorweggenommen. Die glauben da nicht mehr dran. Also müssen wir doch mit den Leuten draußen anders umgehen. Wenn erstmal durch Wahlen oder noch weiteren Vertrauensverlust die Institutionen zerschlagen werden, dann fangen wir wieder ganz von Null an, Vertrauen aufzubauen. Und also müssen wir jetzt doch rein mit guter Kommunikation, mit viel Wissensvermittlung, den Leuten begreiflich zu machen, dass es um nichts anderes geht, als dass alle miteinander die nächsten Jahre gut miteinander leben können.
Mhm. Und ihr habt in der Enquete diese Dreistufigkeit. Also bei der Enquete ist ja so eine klassische Dreistufigkeit erstmal Sachverhalt in Stufe 1.
Mhm.
Wo ihr auch erstmal genau die Auswirkungen der Klimakrise auf den Wasserhaushalt, sage ich mal, nochmal rausarbeiten wollt. Da wird ein Eindruck dabei rauskommen, wo es Potenzial gibt oder wie groß das Problem ist oder in welche Richtung bewegt ihr euch da?
Im Grunde genommen wird da rauskommen, wie viele Teilbereiche problematisch sind.
Mhm.
Möglicherweise auch, wie groß die Probleme sind, aber soweit sind wir noch nicht in der Auswertung, beziehungsweise also die einzelnen Fraktionen schreiben dann ja Kapitel.
Nicht beziffert
in dieser, genau, da sind wir mit dem Gutachten unterwegs, die uns da ein bisschen weiterhelfen sollten. Aber das ist tatsächlich so eine Geschichte, das ist neu. Für Nordrhein-Westfalen ziemlich neu. Das ist auch in der Forschung noch nicht so beschrieben, dass man es einfach nur zusammenfassen könnte. Das muss neu erarbeitet werden. Und da sind wir bei, die ganzen problematischen Teilbereiche auseinander zu klamüsern und so darzustellen, dass man es verstehen kann, wo es überall hängt.
Mhm. Und dann wird ja, also das ist, glaube ich, Das wäre in der Tat neu. Also, dass man das hier, ist dann die Frage, wie stark kann man das mit Daten hinterlegen oder nicht?
Mhm.
Jeder Wasserversorger hat ja ein relativ gutes Gefühl für seine Region.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur bei der Gelsenwasser so, wo wir genau wissen, wo wir Schwierigkeiten haben könnten und wo nicht. Also bekanntermaßen ist das schon an mehreren Stellen gesagt. Wir haben im Ruhrgebiet eine sehr auskömmliche Situation an Wasserversorgung. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur, die überdimensioniert worden ist, für den Bergbau insbesondere.
Ja.
Der jetzt genutzt werden kann. Und wir haben auf der anderen Seite Ostwestfalen-Lippe, wo wir Schwierigkeiten kriegen werden.
Ja, ja.
Tritt man, glaube ich, keinem zu nah. Wenn man jetzt die letzten Jahre schon gesehen hat, ist das ja auch ordnungspolitisch alles schon in der Zeitung bearbeitet. Also
absolut.
Viele Bürgermeister, die gesagt haben schon, ich brauche eine Einschränkung bei mir. Ich muss meinen Bürgern jetzt jeden Tag sagen, was sie machen dürfen und was nicht. Wir selbst haben diesen Sommer auch wieder eine Ampel angeworfen, haben uns jetzt lange diskutiert und jetzt durchgerungen dazu, das zu machen. Warum durchgerungen? Weil wir nicht wollten, dass das neue Normal ist. Also wir wollen eigentlich nicht auf einen Status hinkommen, wo wir jetzt uns alle dran gewöhnen, dass wir wochenlang im Sommer eben gelb und dann wieder rot sind und sagen, nun, es gibt halt jetzt nur noch Wasser von 10 bis 14 Uhr oder morgen nur noch 80 Liter, übermorgen 50. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn man so anfängt mit Ampeln und mit der Relativierung der Versorgungssicherheit.
Absolut.
Sage ich das. Deswegen habe ich auch vorher, das kann nicht unsere Rolle sein und ich kann nicht unser Ziel sein, einen Konsens zu finden dafür, wie man den Mangel jetzt verwaltet.
Lass mich dich kurz unterbrechen. Es geht ja nicht nur um die privaten Haushalte, die dann reglementiert werden oder nur noch von 10 bis 12 Wasser kriegen oder so oder auch die gewerblichen Strukturen, die da dranhängen. Es geht doch auch um sowas wie Landwirtschaft, das da in Ostwestfalen noch relativ präsent vertreten ist. Die Landwirtschaft fällt da auch trocken. Das weiß ich aus eigener Familie. Meine Familie lebt ja noch großenteils da und auch da sind einige im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs und die haben im vergangenen Jahr, trotzdem das für uns so ein, also 25 rede ich jetzt, ein relativ regenreicher Sommer war, haben die da nicht genug Regen gehabt. Die Sachen sind, also Gemüse ist auf dem Feld nicht mehr richtig groß geworden und da kann man es nicht mehr richtig verkaufen. Und da müssen wir uns doch mal die Karten legen, dass wir alle Teilbereiche der Wassernutzer mit ins Boot holen und sagen, wo wollen wir denn hin? Denn auch die Landwirtschaft benutzt Wasser, um zu beregnen. Machen die das alles so, wie es sein sollte? Wir haben Daten aus der Landwirtschaft, die sagen, naja, Landwirtschaft hat höchstens 2 bis 3% des Wasserverbrauchs im ganzen Land.
Das sagen die auch.
Genau.
Ich habe den Eindruck, wenn man so durch die Lande fährt, müsste es gefühlt mehr sein.
Und ja,
es
das
wird
sind
auf jeden Fall
Eigenerhebungen. Ja, ja, es sind hier Eigenerhebungen, oder? Und natürlich, aber die entnehmen aus Bächen und so weiter. Und natürlich haben die da eine Erlaubnis dann dafür. Aber auch da müssen wir doch mal drauf gucken. Gibt es da Möglichkeiten, besser oder anders oder effektiver zu bewässern? Ich will jetzt keinem Bauern irgendwie in die Existenzgrundlage reingreifen, indem ich sage, du kriegst nur noch von 10 bis 12 Wasser. Aber es gibt andere Beregnungssysteme als die, die wir am Niederrhein sehen, wo einfach Regen bei strahlendem Sonnenschein mittags in der größten Mittagshitze über die Felder gesprüht wird.
Und ich habe das gesehen. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ich denke immer, das wären so Geschichten, die wir dann ganz gerne irgendwie polemisieren. Aber diesen Sommer habe ich es zweimal gesehen, als ich selbst auf dem Weg war in der Region runter, mittags um 12 über ein Feld gegangen, riesige Wasserkanone, die einfach ohne Sinn und Verstand im Kreis Wasser 50 Meter weit oder 30 Meter weit geballert hat in jede Richtung.
Das ist nicht ohne Sinn und Verstand. Aber
gut,
es könnte
es war über das Feld. Aber by the way, es war nicht nur über das Feld, sondern ich bin nämlich an den Weg nebendran gelaufen und bin trotzdem nass geworden.
Ja.
Und das ging noch über mich drüber. Also es war auch nicht millimeterscharf eingestellt, wie man immer so tut. Also precise farming oder so ist auch Quatsch gewesen dazu.
Ja, aber da kommen wir auch wirklich in den nächsten Teilbereich, ne? KI in der Landwirtschaft und so, die auch dann mit der Beregnung bzw. Wasserführung mithelfen könnte, das effizienter zu gestalten. Also es sind viele Themen, die wir auch hier in der Enquete-Kommission beleuchten können, die uns dann zukünftig helfen, Entscheidungen zu treffen, die eben allen nützen. Nicht nur einem kleinen Teilbereich nützen, sondern allen nützen, um eine möglichst große Verteilungsgerechtigkeit hinzukriegen. Ja. Wir sind doch alle aufeinander angewiesen.
Absolut. Also die Nutzer könnt ihr so, also Schritt 1, wenn ich verstehe, erstmal eine Analyse zu machen, also die Daten zu haben, was ist eigentlich Stand jetzt. Mhm. Ist ja eigentlich auch relativ normal, dass man erstmal wissen muss, worüber spricht man eigentlich. Aber das ist gar nicht so einfach in der Wasserversorgung, glaube ich, weil ja doch auch viele kleine Nutzer überall sind, wo eben die Datenlage noch sehr schlecht ist. Ja. Also wird man sich wahrscheinlich rantasten müssen. Industrie wiederum weiß es sehr gut. Wir wissen es natürlich auch sehr gut, was wir verbrauchen und wo wir wie viel verbrauchen. Also da kann man schon auf vieles zugreifen, sicherlich auch aus der Politik. Dann die Frage, wie effizient kann jeder sein? Also jeder Nutzer kann an sich was arbeiten. Und dann der Schritt 3, eigentlich idealerweise es gar nicht zu einer Mangelsituation kommen lassen, sondern zu versuchen, dass man das System vernünftig aufstellt, sauber aufstellt. Das ist dann wiederum unser Job, zu gucken, dass idealerweise jeder von den Nutzern Wasser hat und das weiterhin 24/7. Und es ist möglich. Also deswegen ist gerade mit den Ressourcen im Ruhrgebiet übers Ostwestfalen-Lippe, über die, was wir jetzt machen, 3 Leitungen bauen, andere bauen in Richtung Niederrhein.
Und ihr klöppelt bis Gütersloh, glaube ich, ne?
So, dass möglich ist. Mhm. Also die Planungen könnten sehr weit gehen noch, weil auch viele in der Region da oben schon merken, dass es Sinn für sie machen würde, sich anzuschließen. Mit aller Unsicherheit, die da ist, keiner weiß, was in den nächsten 10, 15 Jahren ist. Aber das Problem ist eben ja, es ist ja zu spät, wenn ich dann tatsächlich drauf warte und merke, hoppla, ist tatsächlich so, ich habe zu wenig Grundwasser. Dann zu bauen oder sich dann anzuschließen, könnte zu spät sein. Deswegen müssen wir immer ein bisschen oder müssen sehr stark im Voraus planen. Das kann bis Gütersloh und noch weiter.
Und ich bin froh, dass ihr diesen weiten Blick in die Zukunft habt, weil wir haben ja möglicherweise alle 4 bis 5 Jahre andere Verhältnisse hier in Düsseldorf. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden und die ihr dann in Teilbereichen auch managementmäßig umsetzen müsst, das ist doch das, was den Menschen hier weiterhilft. Und dieser Zukunftsblick, den kann man gar nicht weit genug in die Zukunft setzen. Entschuldigung. Falsches Verb.
Vielen Dank. Der Punkt dabei ist, dass es teilweise noch gar nicht richtig, also selbst vor Ort manchmal gar nicht so richtig gesehen wird. Das ist auch so ein Findungsprozess. Da ist übrigens das juristische Stichwort ist die ortsnahe Wasserversorgung, also 50-2 Wasserhaushaltsgesetz, nach der die ortsnahe Wasserversorgung immer erstmal Vorrang hat. Mhm. Und man relativ hohe Hürden überspringen muss, um überhaupt etwas nicht ortsnah zu machen.
Ja.
Das ist was man auch mal auf Bundesebene angehen muss, aber wo es sicherlich hilft, wenn wir auch aus Nordrhein-Westfalen ein bisschen stärker in diese Richtung denken, dass eben das gut ist, wenn es ortsnah läuft, dass es aber durchaus jetzt oft zu dem Punkt kommen wird, dass eine ortsnahe Wasserversorgung ergänzt werden muss, um eine Vorhalteleistung aus einer anderen Region oder eben über eine Leitung oder über eine Verbindung mit einem Speicher und einer Leitung. Mhm. Und dass man das nicht juristisch so hochhängen darf, dass man dann 10 Jahre braucht oder in jeder Bezirksregierung neu diskutieren muss, dass dieser 50-2 eben da ist. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man merkt, viele haben da noch so einen Lernprozess für sich zu sagen, will ich jetzt tatsächlich Wasser aus einer anderen Region haben und ich hätte lieber mein eigenes, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also wir haben ja im Strom und in der Energie, haben wir ja schon lange, im Grunde theoretisch ja die europäische Kupferplatte mittlerweile. Beim Wasser ist es ein bisschen anders, weil das physisch nicht geht, über große Entfernungen, aber wenn der Wasserversorger doch die Qualität sicherstellt dafür, ist das ein relativ subjektives Gefühl, was da manchmal so da ist, noch so zu sagen, ach nee, wir möchten lieber den Brunnen hier vor Ort haben. Wenn der da ist, ist das gut, aber der ist halt zum Teil nicht da, ne?
Ich glaube, das resultiert auch ein Großteil daraus, dass man sich ja langsam auf diese Situation vermeintlich zubewegt hat und jetzt auf einmal einen sehr starken, dynamischen Impact gekriegt hat. Einfach, es hat sich so schnell in den letzten Jahren verändert, dass viele, glaube ich, im Denken mit diesen neuen Situationen, den neuen Zukunftsszenarien überfordert sind, auch emotional überfordert sind. Wenn ich jetzt mehr darüber nachdenken muss, wie der Klimawandel wirklich brennen wird, auch in Nordrhein-Westfalen. Also Europa soll sich ja am meisten aufheizen in diesen RCP-Szenarien. Und wir reden ja jetzt nicht mehr von RCP 8.5 in 2070, sondern schon in 2050. Das heißt, die Beschleunigung der Erwärmung wird immer schneller. Nee, die Beschleunigung, Geschwindigkeit wird immer schneller. Beschleunigung ist da.
Stimmt.
Und dass das einfach für die Leute zu bedrohlich ist und dass einfach, man ist ja selbst ein Stück weit ohnmächtig. Ich kann mir selbst keinen Brunnen, ich bin nicht befugt und ich kann es auch nicht, ich kann mir keinen Brunnen schlagen, der meine Trinkwasserqualität irgendwie erreicht und den ich nutzen kann. Also bin ich doch auf solche wie euch angewiesen, egal in welchem Teilbereich des Landes ich wohne.
Ja.
Und ich kann da selbst doch gar nichts machen und ich bin doch mit der Situation überfordert. Und ich glaube, das ist ganz viel, was noch bei Leuten, die jetzt am Ruder sind in allen möglichen Bereichen, möglicherweise vorherrscht, was sich aber mit Sicherheit auch aufbrechen wird, je nachdem, wie stark das Problem in den nächsten Jahren mal wieder auftaucht mit Dürre.
Das ist wie dieser Kreislauf, dass wenn das Problem da ist, es ja eigentlich zu spät ist.
So.
Deswegen ist das ein bisschen undankbar, weil es ist natürlich schon auch so, Politik und auch gerade Öffentlichkeit reagiert dann sehr schnell, wenn sie irgendwas merkt. Also Politik. Also Problembewusstsein ist ja auch irgendwo logisch, ist auch menschlich. Nur vorher jetzt eine Leitung in diese Richtung zu bauen, die Leute davon zu überzeugen, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass es normal ist, ist ein relativ dickes Brett. Also viel dicker, als wir das gedacht hatten, übrigens. Also auch bei jeder Regierung, die da ist, oder bei der Bezirksregierung, bei jedem, nicht bei allen, bevor ich das jetzt falsch sage. Es gibt totale Unterschiede. Aber es ist immer wieder wert, das auch zu thematisieren, glaube ich, auch in unserem Gespräch und auch in Richtung Bund, dass sich die technische Welt da ein Stück weit ändert. Dass wir wirklich Leitungen bauen, und das ist vielleicht letzter Punkt dazu, weil das auch neu ist, glaube ich, dass man eine Ergänzungsleitung baut, ohne dass da jetzt 24 Stunden Wasser durchfließt. Also so, dass das nicht sofort sich auch rechnet durch das, was man ohnehin an Wasser durchfließt, sondern dass das ein bisschen ist wie beim Strom, so sage ich immer für mich. Da ist eine Vorhalteleistung, die da ist. Die ist dann nur für diese Zeit, wo es dann tatsächlich eng ist.
Ja.
Das macht es betriebswirtschaftlich dann schwierig.
Das auch. Und wir haben auch noch, glaube ich, ein ziemlich dickes Brett zu bohren, was Genehmigungsverfahren angeht. Wir haben uns in verschiedenen Teilbereichen, du sprachst ja gerade unterschiedliche Ebenen der Verwaltung an, also Politik und Verwaltung mit den Bezirksregierungen und dann wahrscheinlich auch die Behörden vor Ort. Alle haben ein Konstrukt aus Genehmigungsverfahren, dem sie unterworfen sind, und teilweise widersprechen sich die Konstrukte. Wir haben das zum Beispiel im Deichbau. Im Niederrheinischen und so weiter haben wir das ziemlich gut sichtbar gemacht. Da gibt es so viele unterschiedliche Genehmigungs- und Prüfverfahren und jeder muss es einzeln nochmal tun, dass sich alles teilweise redundant abspielt. Und müssen wir eine solche Zeitverzögerung und eine solche Genehmigungsflut tatsächlich weitertragen oder können wir da auch ein Stück weit etwas zum Positiven verändern, zum Schnelleren, zum Dynamischen verändern, das tatsächlich auch allen Menschen nützt?
Beim Deichbau ist vielleicht für die, die noch viel weniger tief drin stecken als ich, und das ist auch schon nicht so wahnsinnig tief, ist das Problem, dass man ja auch wieder eine gemischte Nutzung hat dieser Flächen. Ne? Also man hat da eine Fläche, das ist ein Deich, das ist im Grunde natürlich wie vieles Umwelt. Gehört es jemandem, der Eigentum daran hat? Dann ist die Frage, wie viel Öffentlichkeit kann da dran gehen? Und dann da. Diese ganzen Nutzer sorgen dafür, dass es nicht so einfach ist,
genau,
so einen Hügel einfach mal doppelt so hoch zu machen wie vorher, ne? Sage ich mal platt.
Ist so. Genauso ist es. Und viele Deichbauwerke müssen auch durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die darf aber nicht derjenige Umweltverträglichkeitsprüfen, der das bauen will, obwohl die Kompetenz tatsächlich auch hätten, sondern das muss auch nochmal durch die Ortsbehörde geprüft werden. Und teilweise hat man dann 3, 4 gleichlautende Prüfungen, die natürlich immer aufeinander aufbauen. Und wenn dann irgendwas gerade im Argen ist oder ein Mitarbeiter ist weg, liegt das dann wieder 3 Monate oder 6 Monate länger. Also wir haben einen ziemlich großen verwaltungstechnischen und juristischen Aufwand, um die Deiche dann eben so hinzustellen, wie wir es nötig hätten. Und da könnten wir entflechten, glaube ich.
Da könnten wir entflechten, sagst du. Also eben die dritte Stufe oder wenn man die Enquete betrachtet, ist das auch eines eurer Ziele, zu sagen, wenn wir dann die geklärt haben, was wir für eine Analyse haben, also wo, wie groß könnte das Problem sein und oder wo sind Herausforderungen, dann geklärt haben, wer ist alles betroffen und wie sind verschiedene Bereiche betroffen von diesem Klimawandel, also Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft, Industrie, alle, die du genannt hast. Gibt es dann auch eine Stufe 3 in dem Antrag, die dann heißt, was ist zu tun jetzt? Ja. Also der Blick nach vorne.
Ja.
Was schließen wir daraus? Was wären Handlungsempfehlungen beispielsweise? Also in welche Richtung entwickelt ihr euch da, dass ihr sagt, die Stufe 3, die Enquete, wird Folgendes auf den Tisch legen demnächst?
Genau das. Also genau das wird passieren. Das wird auch den Titel Handlungsempfehlungen tragen, so viel ich weiß. Also zumindest wird es so immer unter uns verabredet. Wenn wir die Grundlagen alle da haben, die Grundlagenkapitel, wenn wir die Daten alle da haben, wenn wir das Gutachten tatsächlich auch eingearbeitet haben in diesen Kapiteln, dann können wir daraus Handlungsempfehlungen ableiten, die wir unter uns verabreden können. Das ist ja, habe ich dir eben gesagt, ein fraktionsübergreifendes, also alle sind mehr oder weniger ideologiefrei da unterwegs und werden dann versuchen, aus diesem Prozess dann etwas abzuleiten, was getan werden sollte in Zukunft, um das Problem oder die mehreren Probleme im Wasserbereich zukünftig besser zu behandeln als vorher.
Ich meine, das ist ja, dann liegt ja schon eine große Chance drin, weil die.
Total.
Also die Themen, die auf Landesebene angesiedelt sind, auf die werde ich natürlich auch sofort gucken, weil das ist ja ein Konsens der Fachpolitiker aus allen Fraktionen, der da drin ist. Das heißt,
so ist das,
was da drin steht, wäre ja dann schon auch mein Verständnis, dass das relativ schnell auf den Tisch kommt und auch versucht wird, mit dem Ministerium zusammen anzugehen, oder?
Stopp. Die Handlungsempfehlungen, die verabredet werden, die stehen dann in diesem großen, dicken Buch, das wir dann da als Bericht produzieren.
Abschlussbericht.
Und diese Handlungsempfehlungen müssen dann neu in diesen parlamentarischen Prozess eingebracht werden. Wenn da zum Beispiel Handlungsempfehlung heißt, keine Ahnung, such dir irgendwas aus, ne? Wir wollen das und das erreichen.
Landeswassergesetz, irgendwas, was genau, zu ändern
dann,
ist. Genau,
dann wird die Regierungskoalition möglicherweise einen Antrag einbringen, dass sie die und die und die Handlungsempfehlung jetzt umsetzen wird. Wird das Ministerium, das Zuständige oder die zuständigen Ministerien beauftragen, einen Gesetzentwurf umzusetzen oder Gesetze zu entflechten oder was auch immer zu tun. Und dann wird das nochmal im parlamentarischen Ablauf abgestimmt und dann erst wird das umgesetzt.
Na, ist klar, ne? Das ist klar. Also denn vom Prozess her war mir das bewusst, aber ich wollte darauf hinaus, das ist ja schon auch ein relativ toll funktionierendes Instrument.
Absolut.
Weil dann ja auch ein Ministerium nicht so einfach sagen kann, ist nicht mein Thema oder mach ich
nicht.
Weil ja schon am Ende da, oft ist es ja andersrum unter uns natürlich, wissen wir, in der Realität, dass vieles aus dem Regierungsapparat kommt. Und dann im Landtag oder noch extremer im Bundestag dann sozusagen da oft auch nur abgenickt wird, erstmal nur. Hier ist es ja dann andersrum im Grunde. Aber wenn ein Parlament von sich aus eine Initiative ergreift und was machen will, dann zeigt es ja schon auch seine starken Arme dann dazu.
Definitiv.
Weil dann ist ein Ministerium, müsste sich dann einiges einfallen lassen, zu sagen, das mache ich nicht. Was nicht der Fall ist hier. Ne?
Genau,
ich sag mal,
also das wäre
es gab ja in anderen Bereichen, gibt es ja diese Fälle auch gerade so im Bund. Deswegen denke ich mal zu Ende, wie stark kann die können ja auch gleich nochmal kurz über das Thema Wasserstrategie sprechen. Mhm. Also da gibt es ja eine gewisse Parallelität.
Mhm.
Das wird sich ja insofern wahrscheinlich gar nicht so groß widersprechen. Kommt ein bisschen drauf an, was jetzt... welches Instrument jetzt schneller fertig ist und welches konkreter ist. Aber es ist ja theoretisch schon denkbar, dass man eben Dinge reinschreibt, wo ein Ministerium von sich aus jetzt nicht sofort drauf gekommen wäre und gesagt hätte, hätte ich jetzt in der nächsten Sitzung vorgelegt. Sondern das ist eine parlamentarische Initiative dann.
prinzipiell schon. Und das Gute ist ja daran, dass wir uns in dieser Enquete-Kommission mit ganz vielen Fachleuten unterhalten. Wir haben uns ja in den verschiedenen Teilbereichen Anhörungen zusammengeholt. Wir haben ja die Fachleute in der Bundesrepublik angesprochen, ob sie uns bei dem und dem Thema weiterhelfen könnte durch ihre Expertise. Da heißt, da ist wirklich auch Forschungssachverstand hinter und die Anhörungen, die wir dann gemacht haben, wo wir auch nochmal nachgefragt haben, was alles in diesen Prozess und in diese Kapitel reingeht, ist das, was State of the Art in Deutschland gerade ist, in der Forschung und in der Fachwelt. So, und daraus dann die Handlungsempfehlungen abzuleiten und dann im parlamentarischen Prozess dann zu sagen, liebes Umweltministerium, mach doch bitte am Deich XY das und das oder ändert da die Genehmigungsverfahren oder macht was auch immer. Oder im Landwirtschaftsministerium irgendwie Wasserverbrauch in der Landwirtschaft regeln oder neu regeln oder so. Genau das wäre dann ein ziemlich dickes Ding, wenn das Ministerium dann sagen würde, nee, also das machen wir nicht, weil, also die Begründung würde ich dann gerne mal hören, weil es nicht fachlich ist, weil es nicht abgestimmt ist, weil es kein gesunder Menschenverstand ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man kein Geld dafür zur Verfügung hat oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also das sind schon auch Handlungsempfehlungen, die dann für die nächsten nicht nur 5 Jahre, sondern auch darüber hinaus für mehrere Legislaturperioden wirksam sein sollten. Also das ist zumindest das, wo wir drauf hinausarbeiten wollen. Dass wir diesen Enquete-Bericht nicht nur für die nächsten Jahre, sondern auch für die nächste größere Dekade oder 10, 15 Jahre für wichtig halten.
Mhm. Wobei es ja nicht verkehrt wäre, wenn diese Regierung auch noch was machen würde, ne?
Ja, aber
sag wie viel? Ich höre immer so da den Verweis auf die nächsten 10 Jahre.
Ja, aber so ist das.
Ja, genau.
Ja, aber so ist das. Aber wir werden ja erst im Mai 26 fertig. So, dann liegt der Bericht vor. Ne. Dann hat Mai 27 sind die nächsten Wahlen. Und so die Gesellschaft will, sieht dann dieses Haus hier komplett anders aus. Und dann haben wir aber zumindest die Handlungsempfehlung vorliegen und die nächsten Leute im Landtag, ich hoffe ja irgendwie noch, dass ich dabei sein kann, würden dann diese Wasserempfehlungen versuchen umzusetzen.
Die würden die dann rausziehen und würden sagen, das haben wir ja eigentlich schon besprochen soweit, das kommen wir jetzt ohne große weitere Diskussion, legen wir das jetzt einen Auftrag ans Ministerium auf.
Wenn die Leute klug wählen, werden kluge Leute genau diese kluge Strategie
verfolgen. Die Leute wählen ja immer klug, ne? Vielleicht immer nicht das, was man selber haben möchte und was man oder einen selbst, aber am Ende ist das Volk immer am klügsten, ne? Was hältst du von der NRW-Wasserstrategie? Also das Ministerium macht ja parallel einen Prozess, der jetzt auch schon, ich glaube, bald 2 Jahre läuft. Ist der so erschöpfend, dass er die Wasserenquete obsolet gemacht hat oder braucht ihr euren Abschlussbericht für die Enquete schon doch noch?
Ich frage mal ganz provokativ zurück. Hast du nach der Auftaktveranstaltung noch mal irgendwas von dieser Wasserstrategie gesehen oder gehört?
Naja, gesehen gab es ja zwischendurch mal so ein Zwischenbericht. Aber ich weiß, was du meinst. Seitdem ist es natürlich jetzt die letzten Monate gerade immer ruhiger geworden. Ruhiger und ruhiger. Und das Ergebnis ist davon.
Also Mitte November weiß ich, dass auf einer Veranstaltung der zuständige Abteilungsleiter im Umweltministerium einen Vortrag, 20 oder 30 Minuten Vortrag zur Wasserstrategie halten will.
Ja.
Aber da wir bis jetzt noch nichts gehört haben, also die Eckpunkte sind zwar am Anfang auch mit vorgelegt worden, aber seitdem haben wir nichts mehr über Bearbeitungsstände gehört. Wir wissen überhaupt nicht, wie es da weitergeht. Und da ich mit dieser Enquete-Kommission in diesen Wasserthemen viel, viel tiefer drin bin, als das, was vom Umweltministerium jetzt kommen könnte, würde ich tatsächlich fast vermuten, dass diese Wasserstrategie tatsächlich erstmal Überschriften sind und wir dann mit unserer Enquete-Kommission, mit unseren Handlungsempfehlungen, die das Fundament dafür bilden im Nachhinein.
Das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass es so von der Verteilung her sein wird. Denn den Eindruck habe ich jetzt im Moment auch.
Und du hörst, dass ich sehr diplomatisch bin, ne?
Ja, also du bist ja Oppositionspolitikerin. Deswegen, wir haben es schon das beherzigt, was wir am Anfang gesprochen haben. Ist ja kein Wahlkampf im Moment gerade.
Genau.
Du bist ja schon sehr fachlich, sachlich, konziliant bei dem Thema. Spricht aber natürlich auch für deinen Inhaltsbezug, den du dazu hast. Also ist natürlich tatsächlich so, wir warten jetzt auch alle mal darauf, was da kommt. Und ich bin auch im November gespannt über das, was da präsentiert wird. Ich werde da auch sein, denn es ist eigentlich in dem Prozess auch alles gesagt, was man dazu sagen kann. Es sei denn, man will wirklich inhaltlich tiefer in die Sachen rein. Den Eindruck habe ich jetzt aber ja nicht. Also es gibt keine weiteren Schritte. Es gibt nicht nochmal Anhörungen oder Bezugnahmen, Stellungnahmen oder so. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass da jetzt demnächst ein größerer Bericht kommt, der hoffentlich auch tatsächlich ein paar ambitionierte Schritte beinhaltet.
Also wenn ich das Ministerium wäre, dann würde ich mir die Ergebnisse der Anhörung oder das, was wir in den Anhörungen in der Enquete hatten, das ist ja alles öffentlich, das ist ja alles im Landtagssystem dargestellt.
Ja, ist ja sehr transparent,
da das kann mir man sich genau, ja angucken. Ne? Genau, dann würde ich mir genau das angucken und daraus eben eine Strategie ableiten. Ich hoffe, dass man das in dieser Hinsicht gemacht hat und dass tatsächlich auch da ein paar kluge Sachen bei rumgekommen sind. Ansonsten wüsste ich nicht, was mit der Wasserstrategie jetzt noch neuer Input kommen könnte, der so wahnsinnig mehr wäre als das, was wir in der Enquete tatsächlich bis jetzt bearbeitet haben. Es ist einfach, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, was da noch kommen kann über das hinaus.
Das ist ein interessanter Gedanke. Das wird man dann ja, wenn es soweit ist, sehen können. Man kann es ja mal spaßeshalber nebeneinander legen und schauen, wie viel tatsächlich jetzt an Inhalten aus der Enquete gekommen ist. Man wird, glaube ich, nicht offiziell sagen, wir haben da abgeschrieben. Das würde ich auch nicht an der Stelle machen. Aber man sieht es ja dann inhaltlich, ob vieles übernommen worden ist. Darum geht's ja. Das wäre ja dann auch gut.
Es wäre gut, wenn sich tatsächlich was Substanzielles verbessern würde. Ja. Dann ist mir egal, welches Ministerium diese Strategie aufsetzt oder welcher Abteilungsleiter das vertritt oder welcher Minister das vertritt. Es soll sich ja für die Menschen im Land was verbessern. Und dafür sitzen wir ja alle hier.
Wir brauchen konkrete Punkte dazu, über die wir gesprochen haben. Und wenn es Gesetzesinitiativen Richtung Berlin sind, ja, kann ja auch sein. Es gibt manche Sachen, die kann man nur in Berlin lösen, wie Wasserhaushaltsgesetz. Aber das Landeswassergesetz ist ein Landesgesetz, da sind zentrale Themen drin und das kann ich im Grunde zu 100% auf Landesebene lösen.
Ja, genau so
ist es. Und ändern. Und ist in der Vergangenheit ja auch passiert, wie wir alle wissen. Haben wir schon jetzt mittlerweile 2 oder 3 Novellen mitgemacht.
Mhm, genau.
Ich möchte mal auf die Zielgerade kommen, weil ich kenne auch deinen Zeitplan, der ist auch relativ eng. Haben aber, glaube ich, auch schon ganz viele Sachen zu Wasser besprechen können und zur Landeswasser-Enquete. Ich habe aber eine Abschlussfrage, die möchte ich dir auch stellen. Die stelle ich allen und stelle sie bewusst relativ breit. Möchte ich jetzt auch machen, wenn du so, also das Jahr 2026 ist, glaube ich, zu kurz, weil wir haben ehrlicherweise jetzt auch schon Ende Oktober, sind nur noch 2 Monate, dann ist dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Aber wenn du die nächsten 12 Monate so im Blick hast für dich, vielleicht auch schon bis nächstes Jahr dann im Herbst, welche Frage hättest du in dieser Zeit gerne für dich glasklar beantwortet? Kann fachlich oder privat sein im Übrigen, ne?
Ach so, ich dachte jetzt auf Wasserbezogen.
Also ich glaube, 8 von 10 beantworten es fachlich, aber muss nicht.
Ja, obwohl ich bleibe auch tatsächlich im Fachlichen, weil ich gern hier im Fachlichen unterwegs bin.
Ja, genau.
Also ich
wir hatten zur Corona-Zeit, ich sage nur deswegen kurze Unterbrechung und mal einen Gedankengang. Es gab auch viele, die natürlich dann gesagt haben, es gibt jetzt den Ukraine-Krieg oder so oder Corona, da gibt's Wichtigeres als unser Thema jetzt gerade. Deswegen meine ich nur.
Okay. Ich verstehe dich. Mhm. Nein, das sind natürlich die außenpolitischen Sachen, die gehen uns, glaube ich, allen relativ ähnlich, dass wir da eine Beruhigung und Frieden haben wollen. Aber das liegt ja nicht in meiner Hand, nicht in deiner Hand. Wir hoffen einfach das Beste. Aber tatsächlich würde ich mir wünschen, dass mehr Motivation hier im Land entsteht, sich füreinander rücksichtsvoll einzusetzen. Und das kann durch die Politik mitgesteuert werden. Da möchte ich auch gerne mitsteuern, dass wir ein gutes Gesprächsklima wieder schaffen können. Das ist diese Empörungswelle, über die wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, dieser gesellschaftliche Spaltungswille, dass jeder nur noch aufeinander einschlägt, dass das wirklich auch eingedämmt werden kann. Und wenn ich jetzt in Bezug auf Wasser mich wieder fachlich in die Richtung begebe, möchte ich, dass mehr Verständnis in der Bevölkerung entsteht durch Wissensvermittlung durch, keine Ahnung, du machst hier den Podcast, ich mache meine Öffentlichkeitsarbeit, versuche die auch noch weiter umzubauen, andere machen ihre, also dass viel mehr Wissen in die Bevölkerung reinkommt und dass die Bevölkerung aber auch Lust hat, das mit zu erfassen, was da eigentlich hintersteckt. Und dass es nicht so, ihr macht da was und wir haben es zu ertragen, sondern dass es darum geht, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren gescheit und gerecht nach vorne kommen müssen. Und das wünsche ich mir für das nächste Jahr, dass wir da eine Art Gesprächsfaden finden, um das nach vorne zu bringen.
Mhm. Super Punkt. Vielen Dank, Julia. Ich danke dir für das Gespräch und dafür, dass ich heute hier im Landtag sein durfte bei dir.
Immer herzlich willkommen.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.